der Podcast der Iranischen Gemeinde in Deutschland e.V. Ich begrüße recht herzlich zu unserem Podcast zum Nachhören der Veranstaltung Interkulturelle Öffnung zivilgesellschaftlicher Organisationen und Protestbewegungen. Die Veranstaltung ist ein Projekt der IGD, der Iranischen Gemeinde in Deutschland e.V. und des BBE, Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, und ihrem gemeinsamen Projekt Stapelsel Gesellschaft selbstwirksam gestalten. Projektverantwortliche sind Roshana Groshanbin von der IGD und Celia Bomisid von dem BBE. Gemeinsam mit den Gästen Dr. Nina-Katrin Wienkub, Dr. Rita Panesser und Annette Diekmann und den Zuschauern sprechen wir über die Frage der interkulturellen Öffnung zivilgesellschaftlicher Organisationen und Protestbewegungen. Moderation und Redaktion Susan Sari. Wir hören rein. Worum geht's denn heute eigentlich? Also grob nicht um die Seite, die auffordert, sich mehr zu engagieren, sondern wie können Strukturen angepasst werden, um Engagement tatsächlich zu fördern von auch Menschen mit Einwanderungsgeschichte? Und da eröffnen wir heute eine Podiumsdiskussion zum Thema der mangelnden interkulturellen Öffnung von NGOs, Vereinen, sozialen Bewegungen, aber auch von MigrantInnenorganisationen, aber auch dem Stellenwert dieser Öffnung für ein demokratisches Zusammenleben. Und diese Thematik, die wollen wir aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, nämlich zum einen aus der wissenschaftlichen Perspektive, aber auch aus der Diversity-Praxis, aus der Perspektive einer Initiative, eines gemeinnützigen Vereins, die eben eine interkulturelle Öffnung anstrebt und praktiziert. Und da begrüße ich ganz besondere Gäste heute. Zum einen möchte ich begrüßen Frau Dr. Nina-Katrin Wienkub. Ich möchte kurz ein bisschen über sie erzählen. Sie leitet aktuell die Programmlinie Demokratie und Gesellschaft bei der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung, die sich im nächsten Jahr vor allem mit Themen wie Debattenkultur, Populismus und Bedrohung von rechts auseinandersetzt. Und sie ist ehrenamtlich als Wissenschaftlerin beim Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin, kurz IPB, aktiv, einem Netzwerkinstitut zahlreicher BewegungsforscherInnen. Und bis vor kurzem war sie da auch im Vorstand. Und davor leitete sie bis zum Sommer ein Forschungsprojekt zum Thema interkulturelle Öffnung der Jugendverbandsarbeit und des Jugendengagements am Institut des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, vielleicht besser bekannt auch als DECIM, an dem sie auch weiter assoziiert ist. Forschungsschwerpunkte, um einfach noch ein paar Schlagwörter in den Raum zu werfen, unter anderem Proteste, soziale Bewegungen und Zivilgesellschaft, Demokratisierung, Krise der Demokratie, politische Bildungsarbeit, auch außerschulisch, und auch regionale Schwerpunkte wie Deutschland, Senegal und Burkina Faso. An der Stelle erstmal, um einmal Ihre Stimme zu hören, schönen guten Abend, Frau Dr. Wienkub. Schön, dass Sie mit uns sprechen heute.
Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Und wir sind nicht alleine. Wir begrüßen außerdem auch Frau Dr. Rita Panesser. Ich möchte auch kurz über Sie ein bisschen erzählen. Sie ist gestaltorientierte und systemische Organisationsberaterin mit dem Schwerpunkt Diversity und internationales Bildungsmanagement. Und bei der Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V., da leitet sie das Projekt Fachkräfte für Hamburg sowie zweijährige berufsbegleitende Qualifizierungen zur interkulturellen Koordination für Hamburger LehrerInnen. Und ja, Frau Dr. Panesers Konzepte, Fortbildungen und Beratungen, die sind vom Anti-Bias-Ansatz für vorurteilsbewusste Bildung geprägt und der gesellschaftliche Schieflagen in den Blick nimmt und auf einen respektvollen Umgang mit Differenz zielt. Da werden wir auch ganz viel nochmal auch aus der Praxis hören. Deswegen einen schönen guten Tag, Frau Dr. Panesser. Schön, dass Sie dabei sind heute.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend.
Und ich begrüße außerdem auch Annette Diekmann. Sie ist seit dem Jahr 2001 Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Natur- und Umweltbildung Bundesverband e.V., kurz ANU. Und die ANU ist ein Dachverband für über 1300 Umweltzentren und anderen Anbietern außerschulischer Natur- und Umweltbildung und arbeitet auf Bundesebene und in 11 Landesverbänden. Hauptamtlich leitet Frau Diekmann derzeit von der ANU-Bundesgeschäftsstelle in Frankfurt am Main aus, unter anderem das Projekt Interkulturalität aus außerschulischer Bildungsorte im Naturschutz. Und von der Ausbildung her ist sie Biologin und hat vor ihrer Zeit bei der ANU viele Jahre in einem Naturschutzverband umweltpädagogisch mit Kindern und Erwachsenen gearbeitet. Schönen guten Tag, Frau Diekmann. Schön, dass Sie uns aus Ihrer Praxis erzählen.
Hallo zusammen. Danke für die Einladung.
Ja, und dann haben wir jetzt einige Punkte, über die wir heute sprechen möchten. Und an der Stelle würde ich gerne erstmal Sie nochmal für einen Impuls ansprechen und auch Sie im Publikum nochmal kurz einladen. Also wir werden jetzt verschiedene Impulse hören, in verschiedene Themenbereiche reingehen. Und ich lade Sie recht herzlich ein, wirklich Ihre Fragen und Ihre Meinungen, Ihre Wünsche, Ihre Gedanken dazu im Chat mit uns zu teilen. Und wir schauen dann, dass wir einiges dazu reinbringen. Wir starten mit dem kleinen Impuls und ich würde gern dazu Frau Dr. Wienkup fragen. Erstmal, um in das Thema so ein bisschen einzutauchen und anzukommen. Wie divers sind denn aktuelle Protestbewegungen und ja, wie etwa zum Beispiel Fridays for Future oder Black Lives Matter bezüglich Ihrer Zusammensetzung aus Ihrer wissenschaftlichen Expertise?
Ja, erstmal herzlichen Dank erneut für die Einladung und ich freue mich ehrlich gesagt, und das möchte ich hier nochmal ausdrücklich sagen, sehr, dass wir das Thema mal gemeinsam diskutieren und zwar nicht nur immer quasi auf der einen Seite Protestbewegung und auf der anderen die Zivilgesellschaft. Das finde ich, das hat mich ehrlich gesagt bei der Anfrage persönlich sehr gefreut, weil das ist sehr selten, kann ich mal so von meiner Perspektive sagen. Genau, also zu Ihrer Frage, wie divers sind die aktuellen Protestbewegungen? Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, weil die Frage ja auch immer also mitschwingt im Verhältnis zu was, ne? Also im Verhältnis zu früher, im Verhältnis zu unserer Vielfaltsgesellschaft. Also bildet sich in den Protestbewegungen die Diversität unserer Gesellschaft auch ab oder aber im Vergleich, im Verhältnis zu dem, wen die Bewegung erreichen möchte. Und da sind Protestbewegungen ja sehr unterschiedlich in ihren Forderungen, in ihren Themen, die sie ansprechen. Nicht jede Bewegung möchte im gleichen Maße auch alle ansprechen und erreichen. Also das vielleicht einmal vorab als Perspektive. Wenn wir jetzt aktuell bei den Beispielen schauen, die Sie mir hier auch als Beispiele mal ursprünglich genannt hatten, zu Fridays for Future oder Black Lives Matters, also die aktuell oft sehr präsent diskutierten, dann sehen wir, wenn wir jetzt insgesamt schauen, dass sie durch ihre transnationale Verbreitung auch sehr divers sind. Denn das muss man sagen, also im Vergleich zu früheren Protestbewegungen sieht man heute, es gibt, das nennen wir in der Forschung, eine Art Diffusion des Protests. Also wir sehen sehr viel stärker, dass es dann auch in den verschiedenen Ländern sehr viel schneller eigene Gruppen gibt, Ortsgruppen, dass sie sich viel stärker quasi global verbreiten. Das heißt, da erstmal sehen wir eine größere Diversität. Wenn wir jetzt für Deutschland schauen, und ich denke, heute wird es viel, glaube ich, um Deutschland gehen, dann können wir feststellen, dass sich da über Zeit einiges getan hat. Also wir sehen in der Forschung früher quasi die klassischen Protestierenden, ohne jetzt zu sehr zu verallgemeinern, aber man konnte doch feststellen, es gab einmal die klassischen, sagen wir, Linksintellektuellen und Studierenden und auf der anderen Seite die ArbeiterInnen, als jetzt die großen Massendemonstrationen, ja. Und was wir jetzt sehen, wenn wir Demonstrationsbefragungen anschauen in den letzten Jahren, dann stellen wir fest, da findet sich vom Spektrum her sehr viel unterschiedlicher Personen, die sich daran beteiligen. Also bei unseren Befragungen, vor allem von meinen KollegInnen am Berliner Protestinstitut, wurde deutlich, also wir finden sowohl überproportional auch verstärkt Bewegungen, die auch weiblich sind, wie zum Beispiel Fridays for Future ist da auch ein Beispiel, aber auch Bewegungen, die sich eben nicht als links verstehen, sondern eher vor allem auch eben Menschen mit rechten Hintergründen und rechten Einstellungen, wie Pegida zum Beispiel, mobilisieren. Also wir finden ein viel größeres Spektrum, als wir das früher gesehen haben. Was wir aber sehen, und das ist etwas, das stellen wir tatsächlich bei vielen verschiedenen Bewegungen fest, ist, dass viele aus der Mittelschicht kommen. Also das ist definitiv eine Gemeinsamkeit vieler Protestbewegungen. Genau, und etwas anderes vielleicht, wenn wir jetzt konkret auf Fridays for Future schauen, ist das Thema quasi, was ja auch heute, denke ich, immer wieder diskutiert werden wird in Bezug auf interkulturelle Öffnung, ob inwiefern auch Menschen eben mit Migrationsbezügen quasi an Demonstrationen teilnehmen. Und hier stellen wir fest, sehr viel weniger. Vor allem aber macht da der Faktor Staatsangehörigkeit ganz viel aus. Ja? Also in dem Moment, wo es eben Personen sind ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die finden wir tatsächlich sehr selten auf Demonstrationen und auf anderen Protestaktionen. Also beispielsweise bei Fridays for Future über 96% bei den ersten Demonstrationsbefragungen am 15. März 2019 in Berlin und Bremen haben wir gesehen, 96% geben an, eine deutsche Staatsangehörigkeit zu haben. Mhm. Genau. Vielleicht dürfte ich noch Ich merke schon, Sie schalten sich ein. Vielleicht noch zwei kleine Punkte, die ich auch spannend finde für die Diskussion. Zum einen Protestaktion. Das finde ich nochmal wichtig, darauf zu verweisen. Es macht viel aus, sprechen wir von Massendemonstrationen oder sprechen wir zum Beispiel auch von Blockaden, Straßenblockaden, Form des zivilen Ungehorsams. Ja? Dann stellen wir auch nochmal eine Unterschiedlichkeit fest. Das nur als ein Aspekt für die Diskussion. Und vielleicht noch das andere, was ich wichtig finde, ist, Bewegungen verändern sich über Zeit. Da stellen wir bei Fridays for Future fest, ganz stark zum Beispiel Mietrechtsproteste haben sich sehr stark verändert. Es kam früher aus einer Interessensvertretung heraus und heute sehen wir, dass die Allianzen hier sehr viel diverser sind. Also auch das ist ein Aspekt, der immer wichtig ist mit zu berücksichtigen. Genauso die Unterscheidung von den Aktiven, den Kern, den RepräsentantInnen nach außen und denjenigen, die quasi mit protestieren.
Frau Dr. Wienkoop, danke erstmal an der Stelle. Bevor wir da nochmal weiter in die Tiefe gehen, möchte ich direkt eine ganz kleine Rückfrage noch stellen, die aus dem Chat kam. Vielleicht können Sie die ganz kurz erläutern. Und zwar wurde die Frage gestellt, wie Sie Migrationsbezüge definieren.
Also wir haben tatsächlich, als wir jetzt, weil daher kommt jetzt quasi mein Statement, als wir es abgefragt haben, war die Definition quasi entweder Elternhintergrund, also Eltern, die Zuwanderungserfahrung haben oder eigene Zuwanderungserfahrung.
Dankeschön. Wir wollen auch mal aus der Perspektive einer Organisationsberatung schauen. Und dazu schaue ich jetzt Frau Dr. Panesar an und möchte auch Ihnen eine Impulsfrage stellen. Und die wäre, wo stehen wir denn aktuell bei der interkulturellen Öffnung von zivilgesellschaftlichen Organisationen? Können Sie das aus Ihrer Perspektive uns ein bisschen einordnen?
Ja, vielen Dank, Frau Sare. Vielen Dank auch, Frau Wienkoop, für die spannenden einleitenden Worte. Die inspirieren mich auch direkt zum Nachfragen. Aber ich hole erst mal ein bisschen aus dieser Perspektive aus. Wir werden tatsächlich angefragt von verschiedenen Institutionen, die feststellen, so weiß, deutsch, zum Teil auch männlich aufgestellt, mittelschichtsorientiert aufgestellt, wie sie sind, sind sie eigentlich in der diversen, heterogenen, aktuellen Gesellschaft in Deutschland nicht mehr zukunftsfähig. Und das ist ein Motor für viele Organisationen, sich auf den Weg zu machen, in einen Veränderungsprozess einzutreten und sich tatsächlich interkulturell öffnen zu wollen. Und wenn Sie fragen, wo stehen wir, dann lässt sich diese Frage tatsächlich auch gar nicht so pauschal beantworten. Wir haben einige absolut ermutigende Beispiele, zum Beispiel von diakonischen Werken, die sich auf den Weg gemacht haben mit öffentlicher Förderung, von einzelnen kleineren Vereinen. Wir haben Sportvereine, die haben ihr gesamtes Angebotsspektrum erweitert und dann zum Beispiel Fußballmannschaften eingerichtet für Geflüchtete, Radfahrkurse, Schwimmkurse für Geflüchtete eingerichtet, etc. Wir haben Organisationen, die ihre Öffentlichkeitsarbeit auch auf die Vielfalt ihrer Zielgruppen einstellen wollen und mehrsprachige Flyer drucken, etc. Das sind alles schon so ganz vielversprechende Ansätze. Aber was wir uns dann fragen, ist immer, wie nachhaltig sind diese Ansätze? Es gibt einige Organisationen, da lösen diese ersten Projekte durchaus so ein Nachdenken aus, so ein kritisches Reflektieren der eigenen Praxis. Und bei anderen ist es aber so das bunte Extra, was am Rande mitläuft. Und wenn es dann abgeschlossen ist, dann läuft eigentlich dieser Alltag, dieser Regelbetrieb so weiter, wie er immer weitergelaufen ist. Und so ein wirklich machtkritisches Hinterfragen der eigenen Strukturen, der eigenen Normalitätsvorstellungen findet so nicht statt. Und deswegen ist es so ein bisschen ambivalent. Also wir ermutigen dann diese Organisationen trotzdem, ja, es ist toll, es ist ein erstes Projekt, es ist ein Anfang, es ist auch etwas, mit dem man erstmal nach innen eine gute PR machen kann, nach außen eine gute PR machen kann. Und wir freuen uns aber auch sehr, wenn die Organisationen dann sagen, und jetzt gehen wir richtig ans Eingemachte und jetzt gucken wir wirklich, wo sind wir vielleicht auch ausgrenzend, wo tradieren wir vielleicht auch Normalitätsvorstellungen, die gar nicht unbedingt für alle passen und schließen damit auch Gruppen aus.
Frau Panesar, danke schon mal für diesen Einblick und das ist spannend, da nochmal gleich anzuknüpfen. Ich möchte auch nochmal in die Praxis zu Annette Diekmann schauen, mit einer Organisation, die sich interkulturell geöffnet hat. Und deswegen auch meine Impulsfrage an Sie. Warum hat sich denn Ihre Organisation entschieden, sich interkulturell zu öffnen? Und von wem ging das aus? War das Belegschaft, Leitungsebene, Vorstand? Wie ging es zu diesem Impuls und wie sieht das in der Praxis bei Ihnen aus?
Ja, vielen Dank. Ich möchte dazu zu der Frage, warum haben wir uns entschieden, ein Stückchen zurückgreifen, weil auch das, was Frau Panisa eben beschrieben hat, trifft für uns ein bisschen zu. Und ich gehe zurück ins Jahr ungefähr 2015, als wir eine große Zuwanderung geflüchteter Menschen hatten. Da haben sehr viele unserer Mitglieder, unserer Basis aus der Umweltbildung heraus einfach mit angepackt und haben versucht, Angebote zu schaffen für Menschen, die, wie wir es manchmal genannt haben, eine neue Heimat suchen oder einfach eine Freizeitbeschäftigung suchen und überhaupt eine Erfahrung von Gruppen untereinander oder mit oder auch mit eben Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft gesucht haben. Wir haben eine sehr ermutigende Zeit gehabt. Es sind sehr, sehr viele Projekte entstanden bei ganz vielen Mitgliedern. Und das hat sich auch dadurch verstärkt, dass es eine öffentliche Förderung gab, zum Beispiel der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, aber auch des BAMF, die diese Aktivitäten unterstützt haben, weil sie sind dann doch eher das bunte Extra, um das nochmal zu zitieren, zumindest in dieser Zeit gewesen. Wir auf der Bundes-, also was ich sagen will, Ausgangspunkt war die Basis, die einfach angepackt hat. Wir als Bundesverband haben in diesen Jahren ganz stark für Vernetzung gesorgt, haben über 100 Beispiele guter Praxis dokumentiert. Das auch kann man auch heute noch nachlesen und haben die Erfahrung zusammengetragen auf einer einzelnen eigenen Website. Zu diesen Aktivitäten gehörten auch zum Beispiel Dinge wie 180 eintägige Veranstaltungen in Asylunterkünften zu den Themen Energie, Wasser und Abfall, aber auch ganz, ganz viele Gartenprojekte, Exkursionen mit geflüchteten Menschen. So, dann setzte bei uns auch die Zeit des Nachdenkens ein, als weniger Zuwanderung war oder Menschen einfach auch nicht, geflüchtete Menschen nicht kontinuierlich einfach beteiligt werden konnten und als auch die Förderung, muss man ehrlich sagen, zurückging, war klar, so geht es leider nicht weiter. Und dann entstand eine Initiative, diesmal auf der Bundesebene, in Gesprächen zwischen dem Bundesamt für Naturschutz und uns als ANU-Dachorganisation entstand die Idee, sich systematischer mit Interkulturalität und interkultureller Öffnung zu beschäftigen und den Blick eben ganz explizit zu weiten und nicht mehr nur Geflüchtete anzusprechen, sondern die gesamte Gesellschaft im Grunde, aber mit einem, die nicht vom im Naturschutz immer oder in der Umweltbildung immer geschafft wird, zu beteiligen. Also wir haben die gesamte Gesellschaft in den Blick oder möchten das, das ist unser Ziel. Wir haben aber einen Fokus bei Menschen mit Migrationshintergrund, um unserem Projekt ein Profil zu geben. Zielsetzung unseres Projektes ist, einmal eben für mehr Integration, für mehr Gerechtigkeit und Teilhabe zu sorgen, zum anderen aber auch unsere Anliegen, Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz besser in der Gesellschaft zu verankern. Ja, und was vielleicht ganz kurz nur ein Ausblick, also das waren unsere Ziele. Wir fangen langsam an eigentlich mit Kompetenzaufbau auf der Bundesebene und in einer Modellgruppe von 6 lokalen Institutionen, die lokal Umweltbildung machen, die mit Migrantenorganisationen vor Ort zusammen Projekte entwickeln und umsetzen. So ist die Pandemie zulässt und noch viele flankierende Maßnahmen. Ich glaube, dazu komme ich einfach dann später noch im weiteren Verlauf hier.
Ja, vielen Dank erstmal an der Stelle, Frau Diekmann, für die Eindrücke in das, was ja Sie in den letzten Jahren erreicht haben. Und das macht Mut und da bleiben wir dran. Ich möchte an eine Frage anknüpfen, die wurde auch im Chat gerade schon gestellt. Das passt sehr gut zu dem Thema, zu dem wir jetzt als nächstes kommen. Und zwar hat Marieke Hecht geschrieben, was ist denn aus Ihrer Sicht notwendig, um diesen weiteren Schritt zu gehen? Das ging direkt an Frau Dr. Panisser. Aber ich möchte die Frage noch weiter öffnen und erweitern und Sie alle stellen, also auch Sie als TeilnehmerInnen nochmal, genauso wie alle im Panel. Also welche Herausforderungen begegnen zivilgesellschaftliche Organisationen der Mehrheitsgesellschaft und Protestbewegungen in ihren Bestrebungen, sich interkulturell zu öffnen? Ich lade Sie da, ob Sie als Institution oder als Einzelperson dabei sind, ein, Ihre persönlichen Meinungen mit einzubringen, als Frage, als Meinung. Also was sind Ihrer Meinung nach die Herausforderungen? Schreiben Sie gerne mal rein und dann gehen wir da auf jeden Fall drauf ein. Ich werfe den Ball aber direkt zu Frau Dr. Panisser, weil die Frage ja zunächst einmal an Sie gestellt wurde. Und ja, was sagen Sie? Also welche Herausforderungen begegnen denn zivilgesellschaftliche Organisationen der Mehrheitsgesellschaft und eben Protestbewegungen in diesen Bestrebungen?
Ja, das sind jetzt eigentlich zwei Fragen. Also diese Frage von Frau Hecht, was braucht es? Das geht ja schon fast so ein bisschen auf Gelingensbedingungen auch ein. Da kann ich gerne, soll ich jetzt auf die Gelingensbedingungen eher eingehen oder eher auf die Herausforderungen? Was ist Ihnen wichtiger?
Vielleicht schaffen wir sogar beides.
Ja gut, also ich fange mal mit den Herausforderungen an. Da haben wir natürlich zum einen also diesen strukturellen Rassismus in der Gesellschaft, der ja oft so gar nicht sprechbar ist und nicht sichtbar ist. Wir haben immer noch in vielen Organisationen wirklich ein Zusammenzucken, wenn man von Diskriminierung spricht oder von Rassismus spricht, auch wenn das natürlich nach den aktuellen Vorfällen und den damit verbundenen medialen Debatten jetzt in den letzten 2 Jahren schon etwas sprechbarer geworden ist. Und das wirklich beim Namen zu nennen und darauf auch einzugehen, das ist, denke ich, eine der größten Herausforderungen. Zumal er sich ja nicht immer so äußert wie in gewaltsamen Aktionen, sondern eben häufig in, wie Alice Hester sagt, in solchen kleinen Mückenstichen, wo Menschen durch Fragen wie woher kommst du oder was, du sprichst aber gut Deutsch oder Mensch, wie macht man das eigentlich bei euch? Also so zum anderen gemacht werden und als nicht dazugehörig markiert werden. Und das sind ja so kleine Nadelstiche oder Mückenstiche, die dann als Einzelne schwer anzusprechen sind, in der Summe aber wehtun und angegangen werden müssen. Und das ist sozusagen auf so einer individuellen Ebene und auf einer Ebene jetzt von Organisationsentwicklung. Wenn man so einen Prozess starten will, dann gibt es ganz viele Herausforderungen. Von einigen wird das Thema als akademisch wahrgenommen. Also wenn Menschen zum Beispiel wünschen, dass sie als People of Color bezeichnet werden, dann ist das für einige sehr schwer, weil sie sagen, so ein akademischer Diskurs, muss ich das jetzt machen? Und dann redet man über diesen akademischen Diskurs. Von anderen, ja, und andere sehen sozusagen auch, sind auch verunsichert durch so einen Prozess und sehen sich vielleicht überfordert oder haben auch Angst, dass sie vielleicht ihre Privilegien teilen müssen oder auch abgeben müssen. Und dann entsteht institutioneller Widerstand und wir als sozusagen BeraterInnen müssen dann mit diesem Widerstand arbeiten. Und das ist typisch für Veränderungsprozesse, aber es ist eben auch mühsam. Und uns konfrontieren mit so Sätzen wie, wir haben Besseres zu tun oder wir sind doch schon interkulturell offen oder dafür haben wir nun wirklich keine Zeit und dafür haben wir nun wirklich keine Mittel. Und das ist dann herausfordernd, weil es tatsächlich Prozesse sind, die ja auch sehr ans Eingemachte gehen, die sehr emotional sind, die sehr aufgeladen sind und deshalb mit viel Wertschätzung, mit viel Geduld und auch Zugewandtheit, aber eben auch Klarheit begleitet werden müssen.
Da kommen bei der Frage der Herausforderungen auch einige Antworten im Chat. Ich möchte Ihnen ein paar vorlesen. Anke Heinroth von der Diakonie Kempten schreibt, Herausforderungen, deutsches Bildungssystem mit Qualifikationen, die oft in dieser Form nicht mitgebracht werden für ein Anstellungsverhältnis. Außerdem Möglichkeiten der Finanzierung. Zum Beispiel bilden wir gerade KulturdolmetscherInnen aus. Diese können aber höchstens eine Ehrenamtsentschädigung bekommen. Und Astrid Toos schreibt Frau Panisser, sind die Motivationen für interkulturelle Öffnungen von Institutionen, mit denen Sie gearbeitet haben, eher wirtschaftlich oder eher ethisch? Wirtschaftlich, wir werden irrelevant, wenn wir uns nicht öffnen. Ethisch, wir schließen aus und möchten schauen, wie wir inklusiver sein könnten. Ich lasse das mal als Kommentar stehen und gehe nochmal gleich drauf ein, lese aber noch einen Kommentar vor. Und zwar schreibt auch Jonas Blankenagel zu Herausforderungen im sozialen Bereich. Träger durchaus in vielen Kontexten hinderlich aufgrund von starren Strukturen, die Barrieren eher auf statt abbauen und dazu noch teilweise schwierige Förderbedingungen für innovative Angebote. Außerdem kommt noch die Meldung, eine Herausforderung sehe ich in befristeten Projektfinanzierungen, um Maßnahmen zum Ausgleich von Ungleichheiten langfristig zu initiieren. So mal bis dahin. Ich frage aber auch Frau Dr. Wienkup die gleiche Frage der Herausforderungen. Vielleicht noch ergänzend, was sind denn auch Ursachen für eine mangelnde Diversität in Protestbewegungen?
Ja, vielen Dank. Das wurde ja schon ganz viel genannt und ich kann mich da eigentlich auch anschließen und ich stimme da auch Frau Panisar zu, was sie schon angesprochen hat. Also zum einen, das wurde ja auch eben nochmal im Chat erwähnt, ein Problem ist ganz klar, es wird jetzt auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen auf diese Projektförderung. Frau Diekmann, Sie haben es auch angesprochen, dass BAMF hat zum Beispiel sehr viele Modellprojekte zu Beginn gefördert. Das ist natürlich super, aber das endet dann auch irgendwann. Und das Problem ist oft, dass diese Projekte dann irgendwie einzeln sind. Und danach immer die Frage ist, okay, was passiert institutionell? Was passiert eigentlich an den Machtpositionen, an den Repräsentationspositionen, im Vorstand und so weiter? Also bis sich diese Positionen verändern und das wirklich auch quasi längerfristig dazu führt, dass eine zivilgesellschaftliche Organisation diverser ist, das ist oft ein anderer Schritt. Und den zu gehen, da müssen halt auch sehr unangenehme Fragen und Themen angesprochen werden. Da müssen Themen wie Machtverteilung angesprochen werden. Da müssen Themen wie Ressourcenverteilung angesprochen werden. Vielleicht auch Themen wie, dass es vielleicht einer weiteren oder einer neuen Vorstandsbesetzung bedarf. Da müssen auch eben diese informellen Hürden angesprochen werden. Frau Panisar, Sie haben es schon genannt und das ist auch etwas, was bei mir zum Beispiel im Forschungsprojekt sehr deutlich wurde, wo ich selber auch teilweise insofern überrascht war, als dass ich dachte, es kämen sehr viel stärkere strukturelle Hürden bei Interviews raus. Und ich kann sagen, im Jugendengagement und gerade auch im Umwelt-Klima-Jugendengagement wurde sehr deutlich, dass oft diese informellen Hürden, die meist quasi also schon in der ersten Phase abschrecken. Ja, also dass es nicht so sehr darum geht, die Personen, die ich befragt habe, haben nicht die Ressourcen, sich zu engagieren oder haben nicht die Möglichkeiten, sondern oft, dass sie sich in den Räumen zum Beispiel nicht wohlfühlen. Ja, also der Klassiker eben genau diese Herkunftsfrage, die schon erwähnt wurde, wurde wirklich oft genannt. Genau, wo ich dann auch merke, dass ich in einem gewissen eigenen Kontext unterwegs bin, dass ich das so selbst nicht mehr kannte. Aber tatsächlich, das wurde oft genannt, genauso auch als quasi Quoten-, Migrations- oder Integrationsstimme wahrgenommen zu werden. Ja, also quasi, wenn es um ein Podium geht, wo um Diversität oder Interkulturalität oder Intersektionalität gesprochen wird, dann quasi werden bestimmte Stimmen gehört. Dann dürfen diese Personen die Organisation vertreten oder repräsentieren. Aber wenn es um die Repräsentation allgemein geht, was ja genauso gerechtfertigt wäre, ja, dann werden diese Stimmen nicht gehört oder diese Personen nicht angesprochen. Also das ist etwas, was mir sehr, sehr oft begegnet ist. Und das würde ich sagen, sind Hürden, die sind eben auch nicht so einfach zu lösen, weil es bedeutet, dass man quasi nicht eben nur sagen wir mal so, ein Projekt macht, was dann interkulturell ist, sondern es bedeutet, wie gesagt, auch wirklich Konfliktthemen innerhalb einer Organisation zu besprechen und wirklich anzugehen und die Machtfrage zu stellen, die wir oft in unserer Gesellschaft auch noch stellen müssen und auch stellen sollten.
Ich habe viele Herausforderungen und Hürden jetzt schon angesprochen worden. Frau Diekmann, aus der Praxis heraus, welche Herausforderungen sind Ihnen denn bei der Öffnung Ihrer Organisation so konkret begegnet?
Ja, ich würde auch mit dem informellen Bereich beginnen und den ganz frühen Herausforderungen im Kontakt zwischen unseren Bildungsanbietern und den Zielgruppen, die wir gerne erreichen möchten. Was uns gespiegelt wurde, ist, dass einfach schon die Bekanntheit von unseren Angeboten in Milieus, die das nicht schon seit vielen Jahrzehnten tun und wo sich nicht so eine Vertrauensebene aufgebaut haben, dass sich diese Bekanntheit schon gar nicht einstellt und unsere Angebote schon gar nicht gefunden werden. Wir sind ja im Naturschutz oder in den Umweltbildungsangeboten selber eine, ich sag mal, ein bisschen spezielle Zielgruppe. Manchmal einfach die Ökos, auch sehr vielschichtigen Ausprägung und aber auch manchmal selber marginalisiert oder selbst mit Vorurteilen behaftet. Das macht es für uns noch ein bisschen komplizierter, glaube ich. Und es gibt viele Missverständnisse schon im ganz frühen Bereich, auch im Bezug auf unsere Mitglieder, die der Ansicht sind, das hat unsere Befragung ergeben, dass Menschen mit Migrationshintergrund sich weniger für Natur und Umwelt interessieren würden. Viele Aussagen bestätigen das überhaupt nicht. Und so ist im Moment ein Zwischenfazit von uns, dass allein die Form der Öffentlichkeitsarbeit und die Form der Kontakte und Vernetzung schon wichtig ist, um überhaupt zusammenzukommen. Und dann sind wir noch gar nicht beim Thema Diskriminierung vor Ort oder bei solchen Fragen, die natürlich auch wichtig sind. Für uns ist natürlich auch eine Hürde, was schon angesprochen worden ist, systematische Organisationsentwicklungsprozesse wirklich aufzusetzen in Institutionen, die klein und arm sind. Bei uns sind solche und solche Mitglied. Wir haben auch große Verwaltungen, die im Naturschutz und in der Umweltbildung arbeiten, für die das sicher einfach ist. Aber der kleine Verein, für den ist es eben doch ein ziemliches Add-on. Und der braucht einfach viel Idealismus, um das Thema anzugehen. Im Chat hatte ich vorhin noch die Frage gesehen, ist es eher eine wirtschaftliche Motivation oder eine ideelle? Ich kann für unseren Verband sagen, dass es ganz stark eine ideelle ist. Man verspricht sich nicht unbedingt mehr Teilnehmende, aber man verspricht sich eine ideelle Wirkung auf die Gesellschaft. Vielleicht noch ein letzter Punkt, der eher so aus der Erhebung unserer eigenen Mitgliedschaft kommt. Unsere Mitglieder wünschen sich von uns als Verband am liebsten Rezepte. Wie spreche ich Menschen mit Migrationshintergrund an und was machen die am liebsten? Und was haben die auch, warum sind die mit ihrem kulturellen Hintergrund anders in Bezug auf Natur eingestellt oder so? Wir sind im Moment in einer Phase, wo wir sagen, das werden und wollen und können wir nicht liefern. Es geht nicht um Rezepte, sondern es geht um das einladende Moment in die ganze Gesellschaft. Und wir dürfen eben nicht in den Fehler verfallen, aus Menschen mit Migrationshintergrund eine definierte Zielgruppe zu machen, was ihre Bedürfnisse angeht. Und da haben wir einiges noch an Arbeit auch nach innen zu tun.
Ich frage auch noch mal jetzt an der Stelle alle anderen, was ist aus Ihrer Sicht, vielleicht auch aus Ihrer Arbeit, aus Ihrem privaten oder beruflichen oder Engagementumfeld, was ist aus Ihrer Sicht die Ursache einer mangelnden interkulturellen Öffnung? Ich verlese noch mal ein paar Meinungen. Michael von der Heide schreibt, die größte Herausforderung ist, dass wir erst einmal in der Bevölkerung die Angst vor den Menschen aus dem Orient und Afrika nehmen, sie informieren, was ist der Islam, ist er gefährlich, was ist der Unterschied zwischen Islam, Judentum und Christentum. Mit diesem Schritt nehme ich einen Teil der Angst vor dem Unbekannten. Wissen die Menschen in Europa, wie sie mit den Leuten und ihrer Religion umgehen können? Nimmt die Angst noch weiter ab und wir sind auf dem Punkt zu einem Miteinander, Erfahrungen austauschen, Lebensart teilen etc. Birgit Jagusch schreibt, aus meiner Perspektive besteht eine große Herausforderung auch darin, dass der durchaus vorhandene und sehr engagierte Aktivismus bzw. Engagement in Verbänden von POC oder Menschen mit zugeschriebenen Migrationsgeschichten nicht öffentlich anerkannt oder in die Strukturen einbezogen wird. Auch das ist ein wichtiger Schritt der Öffnung, nicht nur der etablierten Organisationen, sondern auch das Anerkennen von Selbstorganisationen. Jetzt möchte ich auch noch mal eine Rückfrage stellen. Frau Dr. Panisse, wir hatten es gerade eben schon mal kurz und ich mich frage, gibt es denn Ihrer Meinung nach da Unterschiede zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen der Mehrheitsgesellschaft und auf der anderen Seite MigrantInnenorganisationen, die sich interkulturell öffnen möchten? Kann man diese Frage so stellen?
Naja, MigrantInnenorganisationen sind ja zumindest schon Organisationen, wo Menschen mit Migrationshintergrund oder People of Color zusammengeschlossen sind, also der Bedarf nach Öffnung nicht so groß ist wie bei weißen deutschen mittelständischen Organisationen, die einfach nicht wissen, wie sie sozusagen an die Migranten rankommen. So, also insofern denke ich, ist der Bedarf zu diesem Thema interkulturelle Öffnung ja eben bei der Mehrheitsgesellschaft gegeben. Das sind alles solche Begriffe. Ich habe auch im Chat gesehen, Fragen nach Definitionen, wir behelfen uns natürlich hier immer mit Konstrukten und jeder Begriff ist irgendwie schwierig, aber irgendwie müssen wir auch sprechfähig bleiben, also Genau, Mehrheitsgesellschaft ist auch ein sehr problematischer Begriff, weil wir in vielen Städten schon 50% SchülerInnen mit Migrationshintergrund oder eben People of Color haben. Aber ich denke, Aufgabe zur interkulturellen Öffnung ist erstmal ein Appell an die Organisationen, zivilgesellschaftlichen Organisationen der Mehrheitsgesellschaft. Und übrigens in der Definition ist der Begriff interkulturelle Öffnung sehr nah dran, auch am Inklusionsbegriff. Und die Definitionen, die sind häufig auch sehr merkmalsübergreifend und es wird sehr stark auch auf Bezüge zwischen Merkmalen geachtet, also Gender, Geschlecht, Hautfarbe, sozialer Hintergrund, Gesundheit, Alter etc. Und es geht häufig eben darum, Barrieren insgesamt für verschiedene Zielgruppen auch abzubauen und um ein vielfältigeres, eine vielfältigere Mitgliederschaft oder auch vielfältigere Zielgruppen zu erreichen und keine ausgrenzenden Strukturen fortzusetzen. Ich wollte kurz auf diese Frage eingehen, die da gestellt wurde, auch nochmal zu diesem Frage nach Motivation, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und es ist tatsächlich so, dass die Sorge, nicht genug Mitglieder zu haben für zivilgesellschaftliche Organisationen, was wir festgestellt haben, ganz oben ansteht. Und gleich, also es ist jetzt keine wissenschaftliche Erhebung, aber das, was in Auftragsklärungsgesprächen auch formuliert wird. Und gleichzeitig aber auch Chancengerechtigkeit, Teilhabegerechtigkeit als wesentlicher Motor formuliert wird. Und es gibt übrigens noch eine dritte Motivation, die einige anführen, und das ist tatsächlich Qualitätsmanagement. Die sagen, also wenn wir qualitativ hochwertig arbeiten wollen, dann müssen wir einfach diesen Aspekt von Antidiskriminierung, Vielfalt, interkultureller Öffnung in unserem Qualitätsmanagementkonzept verankert haben und immer mitbedenken, egal welchen Prozess wir anstreben, welche Person wir einstellen, welche Flyer wir drucken. Mhm. Und ja, vielleicht ganz kurz, was Frau Jagusch gesagt hatte, das kann ich sehr stark machen, denn wir haben tatsächlich zum Beispiel in den sozialen Medien unglaublich viel Kommunikation, unglaublich viel Vernetzung von People of Color, von schwarzen Deutschen, von Gruppen. Wir haben eine Liste, unendliche Liste von Podcasts, von Homepages, von tollen. Und das läuft irgendwie so abgetrennt zu diesen ganzen anderen Vereinen und Verbänden, zu den etablierten. Und hier eine Vernetzung herzustellen, sich gegenseitig stärker wahrzunehmen, ist sicherlich eine wichtige Strategie.
Kann man denn von einem Prozess da sprechen, Frau Dr. Winkup? Ist es so, dass man da eine Veränderung sieht, einen Prozess? Wie sieht der aus?
Sie meinen jetzt allgemein in der Gesellschaft oder bei zivilgesellschaftlichen Organisationen und Protestbewegungen?
Genau.
Ja, also ich würde sagen, zum einen, ja, es gibt ein viel höheres Bewusstsein für das Thema, aber gleichzeitig auch genau diese Gefahr, die auch Frau Panessar vorhin schon ansprach. Also es ist gleichzeitig auch so ein Buzzword geworden und es bedarf oft auch erstmal diese Thematisierung, was sind jetzt eigentlich wirklich unsere Motivation dahinter? Und da muss ich sagen, sind mir auch sehr, sehr Unterschiedliches begegnet. Also bei Protestbewegungen zum Beispiel kommt dann noch sehr viel stärker der Druck von außen, also auch der mediale Druck hinzu, der natürlich auch ein guter Grund sein kann für Veränderung, aber eben auch ein anderer. Ne? Dann wird vielleicht manchmal eher was nach außen verändert, aber innen drin in den Machtpositionen oder im Kern der aktiven Kreis verändert sich sehr wenig. Und das habe ich zumindest auch festgestellt bei den Interviews mit Jugendvereinen und in der Verbandsarbeit, ähnlich was Birgit Jage schon ansprach, dass sich auf der einen Seite alle des Themas sehr bewusst sind, es sehr viele Projekte, also fast unzählig unüberschaubare Projekte zum Thema gibt und gleichzeitig diese eben oft sehr modellhaft sind und dann doch diese, also die richtigen Strukturen dort, wo dann am Ende zum Beispiel über Jugendpolitik, Jugendengagement entschieden wird, sich richtig wenig ändert. Und das ist etwas, ist mir sehr stark begegnet und das finde ich, ist etwas, das sollten wir also bei dieser Debatte, das muss man sich klar machen und da muss ich aber was tun. Mhm. Und genau, und da ist für Protestbewegungen zum Beispiel das Thema, apropos Selbstorganisation, Ein Weg wäre da auch stärker und auch bei anderen NGOs zum Beispiel an Kooperationen zu denken, von Protestbewegungen ausgesprochen, an Allianzen zu denken. Also genau auch und auch stärker diese Bereitschaft auch bei Kooperationen, nicht nur die eingetragenen Vereine im Blick zu haben, weil zumindest im Jugendbereich kann ich sagen, das sind nicht unbedingt die, die quasi den großen aktiven Kreis haben. Ja, es gibt auch ganz viele eben, was schon angesprochen wird, digitalere, losere Kollektivformen, die oft wenig, wo irgendwie sich, da gibt es noch so ein Verhalten des, wir wissen nicht, wie wir mit denen kooperieren, weil die ja irgendwie anders organisiert sind. Und da würde ich sagen, da braucht es noch viel mehr Mut, da auf die Zuge zu gehen und das quasi auch, da zusammenzuarbeiten.
Also Mut zur Vernetzung, Mut zur Kooperation. Es wurde auch die Frage gestellt, was denn eben wirklich gute Tipps für die Überwindung dieses institutionellen Widerstands ist. Wäre das auch ein Tipp, den Sie so geben würden, Frau Dr. Winkup?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ja immer wieder, wie kann man das? Ich meine, die Beispiele, die ich mir angeguckt habe, als Best-Practice-Beispiel vielleicht so rumformuliert, da fiel mir auf zum Beispiel der Landesverband in Berlin von den Falken ist ein Beispiel, wo es innerhalb kürzester Zeit gelungen ist, dass auch die Vorstandsposten sich stark verändert haben und mittlerweile 2/3 afrodeutsche Frauen dort im Vorstand sind und die sich da gegenseitig auch ein bisschen, wie sagt man, hochgehieft haben. Und das ist etwas, was ich sagen würde, was absolut relevant ist, ist quasi die sogenannte und auch bei Bewegung die Peer-to-Peer-Mobilisierung. Also sprich, es bedarf Vorbilder, dass Menschen sich auch identifizieren können, dass sie sich angesprochen fühlen. Und das heißt, es braucht oft irgendwie, das hängt dann leider oft noch an Einzelpersonen, die sich da ganz stark engagieren und zusehen, dass sie in gewisse Positionen kommen und dann andere nachziehen. Und ich glaube, das ist etwas so ein bisschen ja, kurzum formuliert quasi Platz machen und dann den Platz halten. So. Ich glaube, das wäre so auf jeden Fall ein Weg, aber der natürlich jetzt nicht einfach ist zu gehen.
Frau Diekmann, aus der Praxis, kann man da noch was ergänzen? Was würden Sie sagen, auch für andere Institutionen? Was sind Ihre persönlichen Tipps?
Persönliche Tipps. Wir haben noch gar nicht so viel, dass wir sagen könnten, das und das hat zum Erfolg geführt. Aber wir versuchen mit Beispielen zu arbeiten und die wiederum zu verbreiten, haben damit zumindest ja in den ersten Jahren, als es um die Arbeit mit Geflüchteten ging, auch gute Erfolge gemacht. Was wir gerade im Moment auch angehen, ist das Thema Personal. Es ist natürlich nicht so einfach, da schnelle Erfolge zu erzielen. Was wir jetzt aber versuchen, ist zumindest das Thema Praktikum anzugehen und ganz stark Werbung zu machen, auch dass Menschen mit Migrationsbezug dafür angesprochen werden und dass man auch gerade diesen Bereich Angebote von Praktikanten, also von Praktika, bezahlten Praktika wohlgemerkt, dass man es auch nutzt und die interkulturelle Öffnung da auch zum Thema macht. Also das ist was, wo ich noch nicht sagen kann, dass es ein Tipp ist, aber damit experimentieren wir jetzt oder versuchen das zumindest. Ja, wir haben eben auch gesagt, Kooperation mit Migranten-Selbstorganisationen ist in unserer Modellgruppe sozusagen Pflicht. Das ist eben auch ein Weg, den wir gehen, von dem wir uns was versprechen, um eben möglichst schnell auch Feedbacks zu haben, was sind Hürden, was sind keine. Ja, vielleicht, was haben wir noch an wirklichen Tipps? Wir haben natürlich auch lange geschaut, was die anderen gemacht haben und die interkulturellen Selbstchecks gefunden, die in den Jugendverbänden kursieren und arbeiten da auch, oder unsere Modellgruppe arbeitet daran auch ein Stück. Und wir machen natürlich auch kritische Reflexionen auf unsere eigene Sprache, die im Naturbereich ja nochmal auch besondere Herausforderungen hat, weil Vielfalt zum Beispiel als Begriff auch eben bei uns als Naturwissenschaftler nochmal ganz anders besetzt ist. Und da gibt es auch einige Kuriositäten und die Gefahr von Übertragungen, vor denen wir uns eben ganz inhaltlich ganz besonders schützen müssen, weil wir nicht Kategorien aus der Naturwissenschaft auf die Gesellschaft übertragen dürfen. Und das wäre manchmal naheliegend und klingt schön, ist aber nicht hilfreich.